Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um einen kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich ganz privat Gast bei der Ursula Biederbost-Schneider. Sie ist eine erfahrene Pflegekraft, ganz besonders in der Onkologie. Und sie hat sich auf diesem Gebiet konsequent weitergebildet und ist eine ausgewiesene Onkologie-Pflegefachfrau und arbeitet im Spital in Brigg. Danke vielmals, Frau Biederbost, dass Sie dabei sein darf hier in diesem Gespräch. Ihr habt euch weitergebildet. Was hat euch damals bewogen, diesen Schritt zu machen?
Ich habe schon in einer Ausbildung gemerkt, in einer Grundausbildung zur Krankenschwester, wie man das damals noch gesagt hat, dass mich das eigentlich immer sehr fasziniert hat. Alles, was im Zusammenhang mit Krebs ist und Trauer, Sterben, Tod, Begleitung, Chemotherapie, das hat mich einfach irgendwie fasziniert. Die Herausforderung, wie kann man mit so Leuten umgehen? Wie kann ich selber mit dem umgehen? Und das hat mich dann dazu bewogen, die Fortbildung, die Weiterbildung zu machen und so zu arbeiten.
Die Weiterbildung geht wie lange?
Das ist eine zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung. In St. Gallen war das damals. Und das war sehr, sehr lehrreich und interessant.
Im Spital in Brigg arbeitet ihr im Ambulatorium oder wie muss ich mir das vorstellen?
Richtig, das ist ein onkologisches Ambulatorium wie eine Tagesklinik. Und da kommen die Patienten für die Chemotherapie und können nach der Therapie wieder heimgehen. Oder sie können dann je nachdem von der Station kommen und gehen wieder zurück auf die Bettenstation. Weil bei uns ist es einfach nur wie eine Tagesklinik.
Wer holt euch jetzt als Begleitperson? Sind das die Ärzte oder die Patienten?
Also als Begleitperson ist eigentlich so, holen tut uns da niemand. Wir sind einfach da angestellt als die Pflegenden. Und so ist es eigentlich, dass wir einfach dazu kommen, wenn die Patienten nach der Sprechstunde für eine Therapie kommen und für eine Chemotherapie. Und dann werden die uns zugewiesen.
Und die sind immer oder nur in Ausnahmefällen zu dritt tätig, das heisst Arzt, dir als Pflegefachfrau plus der Patient oder die Patientin, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eigentlich so, dass der Patient als erstes eigentlich zum Onkologen oder Onkologin zugewiesen wird und der kommt ja zuerst in ein Gespräch überhaupt, wie ein Tumorbord, dass man muss schauen, ja, was bekommt der Patient überhaupt für eine Therapie? Bekommt er eine Chemotherapie? Muss er zuerst operieren? Muss er nur bestrahlen? Das sind ja auch noch verschiedene Sachen. Bei uns wird einfach nur auf dieser Abteilung nur Chemotherapie verabreicht. Und so sind wir einfach zuständig als von den Ärzten, wenn nachher zugewiesen werden, sie ist zur Pflege, wenn es zur Chemotherapie kommt.
Was sind die grössten Hürden, die Patientinnen und Patienten davor stehen und vielleicht Angst haben?
Also wenn es zu uns kommt, steht der Moment eigentlich die ganze Therapie im Vordergrund. Das heisst, sie haben Angst vor, was man sich mir da vorstellen, was ist eine Chemotherapie? Vielleicht haben sie das schockiert von Angehörigen, von Freunden, Kollegen und haben Angst, was kommt auf mich zu. Und man muss sich vorstellen, dass es natürlich auch so ist, das ist so eine Krise, eine Lebenskrise, die da auf einen zukommt, für die Leute und die Angehörigen, dass man überhaupt so eine Diagnose kriegt. Da ist wahrscheinlich wieder Boden unter den Füßen weg. Mhm. Und nachher kommen wir mit einer Therapie und erklären. Und ja, da kommt so viel auf dich zu. Und da muss man schon euch wirklich ein Gespür entwickeln. Was kann man überhaupt wirklich alles denen jetzt zumuten? Wie viel sagt man, wie viel nicht, was ist genau der Moment wichtig, den Patienten hier abzuholen, wo er ist.
Seid ihr auch die Person, was ich am meisten Zeit kann im Spital für solche Sachen?
Ja, ich weiß nicht, ob man es gerade so sagen kann, aber natürlich im Vordergrund von der Arzt ist ja natürlich mehr die Diagnose zu überbringen und dann zu sagen, jetzt, hey, hier machen wir das so und so und so und so. Und wir sind vielleicht nachher schon euch noch mehr zuständig für zu schauen, wie ist das ganze Umfeld, wo braucht ihr Unterstützung, wo braucht ihr Hilfe und die Angst und Sorgen euch wirklich euch anzuhören, wie das ist. Ja.
Ich glaube, eine sehr psychologische Begleitung, die viel Empathie braucht.
Ich denke, das ist, ja. Ja, ich kann das also schon sagen, ja.
Was sind denn so die Hauptfragen? Ihr habt es angetönt, Angst vor Nebenwirkungen, Unsicherheiten. Aber gibt es in dem Sinne so Fragen, die fast jedes Mal auftauchen und wo ihr dafür auch gute Antworten wisst?
Also es sind schon vor allem halt euch, ja, wie lange geht das alles überhaupt und wie sind die Nebenwirkungen, wird mir schlecht, kann ich überhaupt nachher Auto fahren, wie sieht mein Alltag aus, kann ich eigentlich noch arbeiten und das sind Sachen, die noch, das muss man vorziehen, alles schauen, man kann das gar nicht ganz am Anfang alles richtig beantworten. Man muss den Leuten sagen, wird jetzt vorziehen, schauen, wie die Therapie geht und wie ihr es vertragt.
Nebenwirkungen sind ja auch dank der Entwicklung und der medizinischen Forschung ein bisschen geringer geworden, als sie früher waren. Also früher ist ja wirklich die Übelkeit und eine extreme Müdigkeit im Vordergrund gestanden, neben Haarausfall und so. Hat sich das auch bei euch jetzt in eurem Pflegealltag wirklich auch verbessert?
Ja, das kann man schon so sagen. Also ich muss sagen, da ich jetzt schon eigentlich seit ca. 30 Jahren in der Onkologiepflege tätig bin, man merkt einen riesen Unterschied. Der Leid ist schon viel, viel weniger schlecht. Man hat viel bessere Medikamente. Gegen die Übelkeit. Die Therapien sind anders geworden. Da hat man halt schon wirklich sehr viel Fortschritt gemacht. Man muss aber auch sagen, durch das, dass andere Therapien gibt, wie Immuntherapien, man sieht plötzlich andere Nebenwirkungen. Zum Beispiel Hautreaktionen, die man vorher nicht unbedingt mit dem so gerechnet hat. Man muss das jetzt auch ein bisschen aber sich immer wieder weiterbilden und dass man weiss, wie kann man denn mit diesen Nebenwirkungen auch umgehen. Aber im Großen und Ganzen hat es sich schon eigentlich verbessert, kann man sagen. Ja.
Ihr habt es sehr deutlich gesagt, Diagnose Krebs ist für die Betroffene oder die betroffene Person wirklich wie fast früher mal ein Todesurteil gewesen, aber jetzt in der heutigen Zeit auch eine tiefe Verunsicherung in der ganzen Lebenssituation. Wie wichtig ist für euch von Anfang an der Einbezug von anderen Personen, die in der Familie eine Rolle spielen von Krebskranken?
Das ist eigentlich sehr wichtig, die Angehörigen immer mit einzubeziehen, wenn es Angehörige gibt, wo der Patient hat. Weil dann weiss man auch, aber wie ist das Umfeld aufgebaut, wie sind sie für Unterstützung daheim. Und die Angehörigen darf man eigentlich wirklich vielfach nicht vergessen. Sie sind eigentlich in einer sehr belastenden, schweren Situation. Man hat eigentlich vielfach den Patient im Fokus, aber auch die Angehörigen ist es eigentlich wichtig, die können zu betreuen und zu begleiten.
Und ihr könnt auch mit ihnen Gespräche führen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein Faktor, der sehr wichtig ist. Ja.
Sie sind in der Regel, der hat gesagt, die Frage bei einer Krebsdiagnose ist, muss man operieren, gibt es nach der Operation Bestrahlungen und nachher im dritten Schritt Chemotherapie. Sind eure Patientinnen und Patienten meistens nach einer Operation bei euch oder gibt es auch andere Situationen oder Abläufe?
Also es ist ganz unterschiedlich, je nach Krankheitsbild, das man hat, je nach Tumor, ist zuerst eine Operation. Das ist eigentlich im optimalsten Fall, kann man es zuerst operieren und nachher bestrahlen oder Chemotherapie. Es ist aber ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, und die kommen zuerst zu einer Chemotherapie, weil man vielleicht den Tumor zuerst verkleinern muss, bevor man noch überhaupt operieren kann. Und dann gibt es auch Leute, die einen Tumor haben, die man eigentlich nur bestrahlen muss. Also es ist da ganz, ganz unterschiedlich, wie die Leute zu uns kommen, ob vor Operation oder nach Operation oder wie. Die
Frage, die einen beschäftigt in so einem Fall, ist, überlebe ich, stirbe ich? Wie geht ihr mit dem um?
Ja, das ist sehr eigentlich eine Herausforderung, mit dem euch umzugehen. Und in diesen ganzen Jahren habe ich das mittlerweile euch natürlich gelernt, wie man mit dem umgeht. Wir haben es euch in einer Weiterbildung angeschaut. Das war ein ganzes Seminar gewesen, mit Sterben und Tod euch umzugehen. Und für mich ist es aber eigentlich weiterhin jedes Mal, wenn halt der Patient wieder neu kommt, es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung und ist ergreifend und auch wirklich, dass man bestürzt ist und sagt, ja, man fühlt einfach mit, wenn so die Fragen aufkommen und ja, wie ist das? Ist aber auch natürlich so, dass in den letzten Jahren das auch ein bisschen geändert hat. Es ist nicht mehr so, dass das gerade ein Todesurteil ist, wie man das mystisch, Krebs gleich Tod, ist nicht mehr gleich. Es hat sich eher so ein bisschen zu einer chronischen Krankheit verlagert, weil man einfach ganz andere Therapien hat. Einerseits. Andererseits, weil man auch durch die Abklärungen viel eher Sachen sieht. Und durch das hat sich das ein bisschen verlagert.
Wie ehrlich kann man in so Momenten mit seinem Gegenüber sein, wenn es die Frage stellt, überlebe ich oder überlebe ich nicht? Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit?
Am besten ist man schon ehrlich und authentisch, aber ich denke, es braucht ein ganz gutes Gespür, um euch zu schauen, was will der Patient eigentlich, was tut dem Patient gut. Weil es bringt nichts, wenn ich einfach mit der Bord ins Haus gehe und sage, ja, die Therapie würde ja wahrscheinlich gar nicht so viel bringen und ihr müsst euch jetzt vorbereiten und so. Weil unsere Aufgabe ist eigentlich, oder so denke ich das für mich, dass wir müssen lernen, den Patienten da abzuholen, wo er ist. Mhm. Und wenn er jetzt, sagen wir jetzt auch, es gibt ja viele Leute, die den Wunsch äußern und sagen, ja, ich wollte in einem Jahr noch auf die Reise und vielleicht wissen wir im Hinterstübli, ja, das ist vielleicht gar nicht mehr möglich. Aber das ist nicht so, dass sich der Patient sagen, ja, seid ihr euch bewusst, das ist doch nicht mehr möglich in einem Jahr, oder? Nein, da tut man ja dann wirklich probieren, zu spiegeln und zu sagen, aha, ihr würdet das gerne machen. Und dann spürt man, was der Patient, dann kommt der Patient vielleicht selber noch mit, ja, ich weiss ja vielleicht, dass das nicht geht, aber ich wünsche mir das. Und so kommt man ins Gespräch.
Also es braucht viel Einfühlungsvermögen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass wenn man das geschickt macht, man bei so Krankheiten auch ein bisschen Selbstheilungskraft kann aktivieren, wenn der Patient auch positiv an eine Heilung glaubt. Ist das so?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Also wir erleben eigentlich, wenn jetzt die Patienten sehr positiv an so eine Chemotherapie drangehen, haben wir vielfach im Team das Gefühl, wenn wir uns täuschen, dass die Leute, die einfach wirklich mit einer positiven Energie das starten, dass sie das besser euch wirklich prestieren. Die halt schon ganz so mit so viel Angst und so viel negativen Sachen und ich habe das Gefühl, da kommt das schon viel mehr. Also ich habe schon zu viel Selbstheilungskraft. Das ist schon etwas, was wirklich kann sein kann, ja, wenn ich daran glaube.
Und dort spielt wahrscheinlich auch gerade dir eine wichtige Rolle, also zum Aufmuntern und zum Mut geben, oder?
Genau, ja, das ist schon etwas, was euch wirklich ist. Einfach offen sein, wirklich zu hören und euch wirklich Mühe zu reden und die Hoffnung einfach doch euch beizubehalten. Und wie gesagt, der Patient da abholen, wo er ist.
Therapien werden immer komplexer. Also die muss man, es ist ja fast ein bisschen wie ein Cocktail, den man zum Teil zusammenstellen muss. Das machen die ebenfalls.
Das haben wir bis vor ca. 10 Jahren, bin ich immer ganz sicher, haben wir das alles selber wirklich noch gemixt, wie man so sagt. Der Cocktail ist ein guter Ausdruck. Und ich muss euch sagen, das war euch eine sehr interessante Arbeit gewesen, weil man hat mit der Materie, mit dem Medikament selber gearbeitet. Und ich habe das Gefühl, da hat man es ein bisschen noch fast mehr vom Medikament gewusst. Jetzt wird das alles zentral aufgezogen. Das heisst, es ist eine Apothekerin, wo das macht im Rühm. Und das wird so zubereitet und wird eingebrungen. Und das hat einfach die Vorteile, dass wir zwar nicht mehr mit dem Medikament arbeiten selber, dass wir das bekommen, aber wir können erst mehr Zeit für eben Patientengespräche nehmen.
Ich möchte gerne noch einmal auf den Cocktail zu reden kommen. Der ist ja nicht ganz ungiftig, also auch für die Person, die das macht. Da muss man quasi jetzt Vorsichtsmaßnahmen treffen, oder?
Das ist richtig. Also da gibt es einen Laminar Airflow, das ist so ein Apparat, der dort die Dampf abzieht. Und man muss sich schützen mit Händchen und Foscher. Also Foscher heisst ein Schürz. und allem sich schützen, damit dass man nicht selber von der Chemotherapie etwas abbekommt. Weil es ist tatsächlich so, das sind toxische Medikamente. Und da muss man sich selber auch schützen.
Gefahr, dass eine Verwechslung passiert, ist immer vorhanden. Man hofft das natürlich nicht. Was sind da für Sicherheiten eingebaut, jetzt auch gerade bei euch als pflegende Person?
Wird ihr das also immer zu zweit kontrollieren? Also da stehen wir an einem Computer und der wird abgelesen, Name und Geburtsdatum vom Patienten und genau das Medikament in die Dosierung. Und eins tut es im Computer ablesen und das andere tut es auf der Infusion, auf dem Etikett ablesen. Und dann tut man beide unterschreiben. Und so hat man einfach eine Doppelkontrolle. Das ist das eine auf einmal. Und nachher geht man zum Patienten. Und da tut man nochmal mit dem Patienten selber Name und Geburtsdatum nochmal vorlesen oder der Patient sagt Name und Geburtsdatum, dass man da nochmal eine Doppelkontrolle hat. Und erst dann hat man es wirklich
auch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das auch wirklich konsequent durchgeführt wird, weil es wäre ja verheerend, wenn eine kranke Person noch die falsche Therapie überkommt, weil irgendeine Unachtsamkeit passiert ist. Hätte das je begegnet?
Nein, so in dem Sinn haben wir jetzt das eigentlich nicht so zum Glück.
Kann man sagen.
So nicht, ja. Aber es könnte tatsächlich verheerend sein, weil ja das Medikamente sind, die die Zellen zerstören. Und wenn man das würde, das Falsche geben, es könnte tatsächlich tödliche Folgen haben. Ja, nein, das muss man sich schon bewusst sein, dass man das wirklich gut kontrolliert und was man da wirklich macht.
Und nicht plötzlich im Stress Kontrollen auslässt,
ja,
oder?
Genau, nein, das verleidet es nicht.
Ja. Seid ihr bei eurer Aufgabe oft auch in diesem berühmten Spitalstress?
Leider gibt es das immer wieder. Ja, das ist so. Mit dem auch müssen wir lernen umgehen, dass das halt so ist. Die Hektik, was ist? Oder hier leitet es. Der Doktor rief noch, gibt noch da gerade die Spritze, habe ich dann noch gerade verordnet. Und die andere sagt, ja, kontrolliere mit mir eben das Medikament. Und man muss eigentlich in allen Orten hören. Aber das lernen wir euch mit dem umgehen. Und das funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut.
Werden so Therapien immer im Spital, in einem Ambulatorium verabreicht oder kann man das so daheim?
Also daheim, es wird eigentlich im Normalfall schon im Spital verabreicht. Es gibt aber eine Therapie, wo man, also wie eine Pumpe, tut man den Patienten anheichen und dann geht er mit dem Pumpe heim. Das läuft über 2 Tage. Kontinuierlich über einen Schläuch in die Infusion in die Blutbahnen. Und nachher kommt der Patient nach 2 Tagen zurück und dann tut man das wegnehmen. Das ist eine spezielle Therapie. Sonst der Rest wird eigentlich wirklich im Spital verabreicht, weil man daheim die Arbeitssachen gar nicht eigentlich so aufhängt.
Ja, und es geht ja um Kontrollen. Also, wenn jetzt während der Verabreichung des Medikaments etwas passiert, dass auch wirklich die Infrastruktur vorhanden ist, wo man kann helfen kann. Wann kommt so eine Pumpe in Einsatz? Bei welcher Therapieart?
Das ist jetzt eigentlich bei Darmkrebs, wo man das macht. Da hat man zuerst im Spital eine zweistündige Therapie und nachher kriegt man ein Medikament in so einer Pumpe und geht mit dem heim. Und das kann man aber gut so bei einer Bauchtasche verstecken. Und dann tut das unter das Hemd oder unter die Blüse und dann merkt man das eigentlich nicht wirklich von aussen nachher, dass da etwas läuft.
Wenn jetzt die verschiedenen Therapieformen man anschaut, wie lange dauert in der Regel so eine Zeitspanne, nicht nur im Spital, wenn es verabreicht wird, sondern in der Gesamtperiode, wie eine Chemotherapie sinnvoll kann andauern, über Wochen oder Monate?
Das kann man so gar nicht richtig beantworten, weil jede Tumorart hat seine Therapie. Es gibt zig verschiedene Therapien, die man macht. Und da kann eine Therapie zwischen einem Monat gehen bis zu einem halben Jahr. Und je nachdem sind die Zyklen auch wöchentlich oder zweiwöchentlich oder dreiwöchentlich. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Je nach Therapie bzw. je nach Tumorort, den man hat, kriegt man eine Therapie und die hat ganz einen anderen Ablauf.
Das ist aber ein komplexes Wissen, das dir auch neben dem Arzt müsst mitbringen, oder?
Ja, das ist so. Das lernt man auch so. Und es werden natürlich auch immer wieder neue Therapien kommen. Und da muss man sich einlesen. Und das macht man aber Learning by Doing. Und was euch etwas noch wichtig ist, es kommen viel mehr jetzt euch Tabletten auf den Markt, wo jetzt euch mehr und mehr den Patienten Tabletten verabreicht werden. Das heisst, man tut die erklären, gibt die ab, sagt wie nah, sagt die Nebenwirkungen und die Patienten gehen mit diesen Tabletten heim. Heisst aber nicht, dass das weniger Nebenwirkungen macht. Also das ist nicht zu unterschätzen.
Gerade bei den Tabletten ist ja natürlich auch eine Frage für Kontrolle. Nimmt der Patient die Mittel, nimmt er die Tabletten und in welchem Zustand nimmt er sie, dass die Bioverfügbarkeit von diesem Medikament auch optimal funktionieren kann?
Ja, das ist etwas, da müssen wir halt sagen, wir können nur dem Patienten gute Beratung und Unterstützung bieten. Und der Patient und die Angehörigen müssen natürlich nachher einfach auch Selbstverantwortung tragen, dass das einfach so halt läuft, wie wir es eigentlich, würde ich sagen, so und so müsste man nehmen. Und mehr können wir nicht. Also sicher, sie kommen ja dann wieder zur Kontrolle und dann fragen wir nach, wird die ein Rücktelefon machen? Ist alles in Ordnung? Wie geht es damit? Auch da ist natürlich ganz wichtig, dass man die Angehörigen mit einbezieht, weil es gibt ja vielleicht Leute, die gar nicht mehr selber im Stand sind, sich die Tabletten selber parat zu machen und so. Das kommt aber wieder die Angehörigen und Spiel, wo ganz wichtig ist, dass man die auch ins Boot nimmt und instruiert und mit ihnen schaut, wie das daheim oder abläuft.
Mit eurer jahrzehntelangen Erfahrung, gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern, zwischen Frauen und Männern im Umgang mit so einer Krankheit?
Ja, es ist vielleicht schon so, dass Frauen, man merkt immer, wenn Frauen, die haben sich viel mehr als um das Organisatorische kümmern. Und ich kenne also so viel, dass wenn jemand kommt, dass man sagt, das hat meine Frau im Griff, das macht sie, sagt meistens der Mann. Und ich müsste sie das so schmunzeln. Und aber es ist ja auch gut so. Es ist ja gleich, wer es macht. Hauptsache irgendjemand macht es. Und eigentlich ist das ganz funktioniert das meistens sehr gut. Ja.
Wenn ein Patient jetzt in diese Situation kommt, wo man merkt, das nützt auch eine Therapie nicht mehr, was bedeutet das für euch?
Also für mich als Pflegende ist es so, wenn jetzt jemand natürlich schon mehrmals ist bei uns gewesen zur Therapie, und plötzlich heisst es, jetzt kann man eigentlich nichts mehr bieten. Das macht mich jedes Mal sehr betroffen. Es ist aber auch so, dass es gibt fast immer noch etwas. Es gibt fast immer noch etwas. Ich habe immer das Gefühl, ein Onkologe schüttelt immer noch irgendetwas aus dem Ärmel und man kann noch etwas machen. Irgendwann ist es natürlich auch so, dass vielleicht der Patient selber euch sagt, jetzt mag ich nicht mehr. Also euch das gibt es. Das gibt es nicht so viel, aber euch das gibt es. Und da muss ich sagen, Hut ab, wenn das jemand überhaupt so kann sagen und sich so entscheiden. Aber es macht jedes Mal betroffen, wenn man sagt, ja, jetzt geht es wirklich nicht mehr. Und jetzt muss man eigentlich nur noch schauen, palliativ, dass die Lebensqualität noch so weit da ist und was man da alles kann bieten in der Palliativcare.
Könnt ihr dort auch noch weiterhelfen, wenn jetzt eine palliative Pflege angesagt ist?
Es gibt natürlich auch viel, viel palliative Chemotherapie. Das heisst, es ist so, dass viele Therapien, sagt man zum Beispiel, wenn man Schmerzen hat oder wenn der Tumor wieder gewachsen ist, dass man sagt, man macht jetzt eine palliative Chemotherapie. Der Patient wird auch aufgeklärt, dass man das nicht heilen kann und dass man aber einfach eine Therapie jetzt machen kann, damit es nicht mehr Beschwerden gibt.
Das heisst so, natürlich nicht mehr Schmerzen, oder?
Genau, zum Beispiel, ja. Oder dass er noch mehr wächst, dass er etwas drauf trägt und Schmerzen gibt. Oder dass durch das, wenn er so auf den Magen trägt, mehr Übelkeit erbrechen kommt und so Sachen. Ja.
Braucht jetzt eine palliative Therapie auch eine intensive Begleitung, genauso wie eine andere aggressive, in Richtung Gesundheit ausgerichtete Therapie?
Es braucht gleich eine Begleitung, ja, weil trotzdem, das ist immer eine Gratwanderung, wie viel Therapie macht man, damit das aber nicht Nebenwirkungen wieder überhand nehmen, da wäre ja einfach die Lebensqualität im Vordergrund. Und bei einer Therapie, die man kurativ macht, das heisst, wo man den Patienten heilen kann, da geht man natürlich viel mehr ein, dass man auch Nebenwirkungen haben kann, das sagt man den Patienten natürlich auch. Und das ist viel aggressiver. Und dann nimmt man das aber einfach in Kauf mehr. Also das heisst, die Betreuung von uns ist dadurch anders. Von den Nebenwirkungen her müssen wir da mehr betreuen. Wenn es eine kurative Therapie ist und palliativ, ist es mehr der euch eben die Sorge und Angst und wie geht man mit dem euch nachher um?
Ja, ja. Mit dem bevorstehenden Tod. Genau. Oder? Ja. Braucht es da noch eine speziellere, jetzt, ich wollte nicht sagen Ausbildung, sondern vielleicht auch Charaktereigenschaften für so Patienten zu begleiten?
Also ich denke, für das muss man einfach empathisch sein und wirklich bereit sein, auch mit diesen Leuten über das Thema Sterben und Tod zu reden. Und mich hat das jetzt zum Beispiel immer irgendwie aber ergriffen und fasziniert, wie kann man das machen. Also ich bin jetzt eine Person, die sehr gerne euch auf das eingeht und offen ist, einfach ein offenes Ohr haben für die Leute, ob sie reden wollen, ob sie bereit sind oder nicht. Und das zeigt man dann einfach euch so.
Was hilft da?
Also mir oder den Patienten?
Beiden. Ich glaube, sie hat ja wirklich beide in so einer Situation ja. Auch emotional betroffen.
Ich glaube, da muss man einfach wirklich ehrlich sein und bei sich sein und einfach den Leuten zuhören. Und da sein.
Mhm. Und wie könnt ihr euch abgrenzen?
Also ich habe eigentlich sehr ein gutes Umfeld. Ich habe eine wunderbare Familie. Ich habe eine Schwester, die auch Onkologiepflegende ist. Da können wir natürlich sehr gut austauschen. Und sonst bin ich sehr ein fröhliches Naturell. Und gehe viel unterwegs, habe wunderbare Freundinnen auch. Und gehe gerne reisen. Ich gehe gerne auf Italien, ein Glas Wein, etwas Feines essen. Das ist wirklich etwas, das ich und Ausland abgrenzen.
Habt ihr je bereut, diesen Beruf gewählt zu haben?
Nein. Ich würde den Beruf wieder wählen. Ich würde das wieder machen. Das ist etwas, wo wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe den richtigen Beruf gewählt und ich werde das machen, solange ich eigentlich arbeite. Und ich habe immer gesagt, viele Leute fragen mich, sie da, ja, du bist sicher auch von abgehärtet, nach so vielen Jahren, wo du das machst. Und wenn ich das kehre, dann komme ich fast verrückt. Weil dann muss ich sagen, nein, wenn ich abgehärtet bin, dann arbeite ich nicht mehr. Für mich ist wichtig, dass ich bei jedem neuen Schicksal, bei jedem neuen Mensch, den ich begegnen und betreue, wirklich kann sagen kann, mich macht das immer noch betroffen, ich kann mitfühlen, nur dann kann ich diesen Leuten euch wirklich etwas geben und sie betreuen und begleiten.
Wunderbar. Ich bin jetzt auch ganz berührt, Frau Bieder-Postschneider. Es ist, denke ich mir, ganz wichtig, so Menschen zu haben, die in einer Krisensituation anderen können helfen, sie unterstützen und mithelfen, sie wieder gesund zu machen. Dankeschön für das Gespräch.
Merci vielmals auch.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut, euer Kurt Aschbacher.